Herzlich willkommen zur Review nach dem Week 6 Spiel zwischen den Minnesota Vikings und den Philadelphia Eagles. Das Ergebnis doch sehr positiv, beziehungsweise eigentlich noch positiver, als ich das vor dem Spiel gedacht hätte. Mit einem Sieg, ja, habe ich durchaus gerechnet, auch wenn das ein Spiel war, was definitiv, wo man vorher definitiv gedacht hat, dass es in beide Richtungen gehen kann, aber 18 Punkte, damit hätte ich jetzt so gar nicht gerechnet. Zudem heute mit dabei ist Stefan Starke, deswegen auch an dich die Frage, hättest du damit gerechnet, dass das heute so deutlich werden kann?
Ja, guten Abend. Nein, damit haben, glaube ich, die wenigsten auch Vikings-Fans gerechnet. Das war eine doch sehr dominante Vorstellung unseres Teams. Hat sehr viel Spaß gemacht und es gab kurz Mitte des dritten Viertels so ein bisschen der Moment, wo die Eagles sehr nah wieder rangekommen sind. Aber grundsätzlich haben wir ein tolles Spiel geliefert. Verdient auch in der Höhe gewonnen und macht auf jeden Fall Lust auf mehr.
Er muss auch, glaube ich, dieses Mal echt sagen, dass es wirklich die Offense war, die extrem Lust gemacht hat. Die Defense hat grundsätzlich auch gut gespielt, hat klar viel erlaubt, aber da muss man jetzt natürlich eben auch sagen, dass die Eagles eben trotzdem auch ein sehr gutes Team mit einer guten Offense sind. Deswegen auch das jetzt nicht unbedingt besorgniserregend, aber wirklich, wirklich positiv war natürlich die Performance der Offense heute. Und auch da nochmal zurückzuschauen, wenn man überlegt, wo die Offense stand nach dem Spiel gegen die Chicago Bears, wo man wirklich schon wieder den Panic-Button bei allen möglichen Leuten gedrückt gesehen hat. Und jetzt, 2 Wochen später, nach 2 sehr starken offensiven Performances, ist die Stimmungslage doch wieder eine ganz andere. Was hat deiner Meinung nach so den Ausschlag gegeben, dass die Offense doch jetzt so anders aussieht als in den ersten Wochen?
Ja, also vor 2 Wochen, was für 2 oder für 3 Wochen gegen Chicago, saßen wir hier mit Elio noch und waren alle sehr bedient. Jetzt muss ich sagen, ich bin wirklich begeistert von Stefanski, weil ich ihm nicht so ganz zugetraut hätte, so auf die Defense anzupassen, weil die Eagles Defense ist grundsätzlich eine gute, nur Cornerback, die Position, da ist die auch durch Verletzungen, aber grundsätzlich auch in der Tiefe. Und wir haben es geschafft, weg von dem Run zu gehen und wirklich zu sagen, gegen die Eagles, wie auch gegen die Giants ein bisschen, muss man durch einen Pass gewinnen. Das haben wir durchaus hingekriegt. Das macht mich durchaus stolz und stimmt mich auch positiv für die nächsten Wochen. Und die Offense gut gehalten für die starke Front, fand ich. Elflein ist mir 1-2 Mal negativ aufgefallen, aber der Rest, dafür, dass wir den Großteil des Spiele mit 2 Backups, weil Klein als Right Guard und Riley Reeve als Left Tackle ausgefallen sind, spielen mussten. Passt doch alles relativ ordentlich und ja, die 38 Punkte sagen es ja. Wobei die Anzahl der Punkte natürlich bei der Garbage Time zum Schluss nicht so wichtig ist, aber wir haben auf jeden Fall den Ball bewegen können, wir haben früh scoren können und ja, sehr vielversprechend.
Das muss ich auch sagen, das war so die größte Überraschung eben für mich, wie die Offensive Line gehalten hat. Ich meine, abgesehen von dem einen Sack, der für mich auch so ein bisschen nach Misskommunikation zwischen Elflein und Bradbury aussah, hat man jetzt auch nicht irgendwie das Gefühl gehabt, dass Cousins groß unter Druck gestanden hätte. Ich meine, er hat ja auch nicht viele Plays irgendwie großartig verlängern müssen, sondern er war oft einfach auch clean und das gegen eine Front, die mit Graham und Barnett 2 sehr gute Ends hat. Fletcher Cox braucht man, glaube ich, gar nicht drüber reden. Gerade eben mit dieser Interior-Line, du hast es gesagt, Klein mit seinem Klein schon komplett raus gewesen und Reeve eigentlich ab dem ersten Drive nur noch zwischenzeitlich mal wieder drauf, zwischenzeitlich mal wieder versucht. Aber im großen Teil war es doch Rashard Hill und da habe ich eigentlich sehr viel Angst gehabt vor dem Matchup, weil ich sehr, sehr wenig von Rashard Hill halte. Nicht, dass Reef dieses Jahr eine super Saison gespielt hätte, aber da muss ich doch sagen, dass mich das doch sehr besorgt hat, dass diese Makeshift-O-Line gegen eine derart gute D-Line so gut gehalten hat, das war schon unerwartet.
Absolut, ja. Und dann natürlich unsere beiden Receiver mit dem bisschen, naja, Zielen war letztes Jahr schon, letzte Woche schon richtig stark, aber zumindest Leaks wieder mit dem Return Game. Hat wirklich mit der zugegeben schwachen, mit dem schwachen Cornerback-Korps der Eagles, aber konnte wirklich alles machen, was er wollte. Hat noch mehr geholt, wie die Statline am Ende. Ich denke an das eine Holding in der Endzone, wo er klar den Cornerback schlägt und eigentlich für den dritten Touchdown offen war und dann sich der Cornerback nur noch im Holding zurechtweist. Also Diggs hat schon trotz den beiden Drops, wovon einer zur Interception auf Andrew Sandejo, alter Bekannter, führte, hat Diggs uns das Spiel auch schon mitgewonnen. Das ist ohne Frage.
Ja, das war so ein bisschen, ich hatte eigentlich das Gefühl, dieses Spiel ist so ein bisschen komplett mit Diggs Formkurve quasi gegangen. Also Diggs Formkurve hat so ungefähr dem Spielverlauf entsprochen. Hat so zwischendurch so seine Cocky-Phase drin gehabt, wo er dann auch diesen einen Drop hatte, der dann zu Sandejo gegangen ist und auch danach dieser Third-Down-Drop, wo er die Augen schon wieder vorne hatte, schon wieder gedacht hat, oh, jetzt mache ich hier noch After Catch, das geile Play. Der Catch, der funktioniert schon irgendwie. Aber davon ist er dann auch gut wieder zurückgekommen. Da war ich doch zwischendurch echt ein bisschen genervt, muss ich sagen. Aber da hat er sich wieder sehr gut zurückgemeldet, hat auch sofort immer an der Sideline angezeigt. Ja, sorry Leute, war meiner. Und ich glaube, da braucht man über die Leistung von Diggs heute echt nicht viel sagen. Also unglaublich. Drei Touchdowns heute. Ich glaube, noch heute ist er nicht mal ganz so unglücklich, wenn er denn jemals so unglücklich war, wie die Medien ihn dargestellt haben.
Ja, wenn ich underrated Vikings finde, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber Trey Waynes hat mir heute sehr gut gefallen. Die Eagles haben sich ihn ausgesucht als Schwäche, auch tief, was mich ein bisschen wundert, weil wenn es was gibt, was Waynes kann, dann ist er schnell rennen. Aber das hat er heute richtig gut gemacht, fand ich.
Ich fand generell eigentlich die Leistung unserer Cornerbacks wirklich ansprechend. Auch Rhodes fand ich, habe ich jetzt nicht oft gesehen, was ja grundsätzlich für einen Corner relativ positiv ist. Was die Vikings halt heute zugelassen haben, waren zum einen die Bälle auf Goddard, der ein richtig gutes Spiel hatte. Dann auch Jeffrey, wobei bei Jeffrey das oft gegen Zone Coverage war, wenn ich das richtig gesehen habe. Und ansonsten eben die zwei Big Plays auf Miles Sanders. Das heißt, eigentlich haben die Eagles da Erfolg gehabt gegen eine Stärke der Vikings, nämlich gegen die beiden Linebacker. Während die Corner, die ja eben eher als Unsicherheit angesehen wurden, heute sich doch ganz gut aus der Affäre gezogen haben.
Ja, absolut. Und ich habe wirklich Probleme gehabt, Carson Wentz Spiel zu bewerten. Weil es gab Phasen, da war er wirklich, hat er teilweise Pässe rausgehauen, die waren, boah. Aber er hatte auch viele Bälle, die mit ein bisschen Glück für die Vikings intercepted werden. Gut, zum Schluss hatten wir noch die Interception, aber als auch noch knapp war, ich hatte da echt Probleme, das irgendwie einzuordnen. Wie findest du das? Fandest du, Wentz hat gut gespielt, oder?
Ich glaube schon, dass er grundsätzlich viel aus dem gemacht hat, was er bekommen hat. Er hat auch doch viel unter Druck gestanden und dafür eigentlich nur, wenn ich das richtig im Kopf habe, zweimal gesackt worden. Da muss man schon sagen, da waren einige Plays, wo ich schon dachte, okay, jetzt haben sie ihn wieder und dann ist er dann doch wieder rausgekommen. Gerade das ist ja eine der großen Stärken von ihm, dass er sehr, sehr schwer zu sacken ist, auch wenn er unter Druck ist. Was auch auffällig ist, dass Wentz eigentlich dieses Jahr sehr, sehr gut gegen Blitzpackages gespielt hat. Das sind die Vikings dieses Mal das erste Team gewesen, die in dieser Saison aus dem Blitzplay herausgesackt haben. Das ist diese Saison nämlich bisher noch nicht passiert. Alle 8 Sacks, die Wentz bisher eingesteckt hat, waren aus normalen Foreman-Rushes. Das hatte ich mir heute Morgen noch angeguckt. Und das zeigt dann auch wieder so ein bisschen so die Qualität der Blitzpackages von Mike Zimmer, dass er eben auch Quarterbacks, die eben offensichtlich eigentlich sehr gut gegen den Blitz spielen und Wentz nur mal gegen den Blitz waren halt wirklich auch sehr gut in dieser Saison, dass er die trotzdem auch mit seinen Blitzpackages kriegen kann. Und ich meine, da waren ja auch wieder mehrere Leute durch. Im Endeffekt waren es Kendricks und Alexander, die jeweils ihren halben Sack gekriegt haben. Alexander eben natürlich dann auch mit der Interception am Ende sich dann, würde ich sagen, gut von seiner Verletzung wieder zurückgemeldet. Auch da muss man ja wirklich sehen, dass die Cornerback-Tiefe jetzt doch langsam wieder da ist, wo man sie mal wähnte, bevor die Sperre für Holton Hill kam, bevor ja man eigentlich sich fragen musste, ob Hughes ready ist. Jetzt hat man eben Hughes wieder, der langsam aber sicher auf voller Stärke spielt. Jetzt hat man Alexander wieder, der jetzt hoffentlich dann auch längerfristig wieder fit ist. Und man darf nicht vergessen, in 2 Wochen ist Holton Hill wieder da.
Ich bin mal gespannt, was Zimmer mit Hill macht, ob er ihn langsam aufbaut oder man hat jetzt schon im Training Camp oder so, zumindest als die Nachricht kam, dass er dann sogar 8 Spiele fehlt, immer wieder gehört, dass Zimmer ihn im dritten Team versauern lässt und so. Aber dass er die Qualität hat, hat er halt schon letztes Jahr in seiner Rookie-Saison bewiesen.
Ich glaube auch nicht, dass er jetzt, sofern die Vikings fit bleiben, auf Corner direkt spielen wird. Ich glaube aber eben auch nicht, was viele gedacht haben, dass man ihn cutten wird, weil dafür ist eben die Vertragssituation der aktuellen Vikings-Corner am Ende der Saison zu kompliziert. Da wird man Hill auf jeden Fall brauchen.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, heute brauchen wir,
So.
was das angeht, nicht zu sehr in die Zukunft gucken. Ich muss
Das stimmt.
wirklich nochmal sagen, also ich habe vorhin auf Twitter geschrieben, dass heute war innerhalb der letzten 3 Saisons auf jeden Fall eine der 3 besten offensiven Spiele, die Vikings gezeigt haben, zusammen mit meiner Meinung nach dem Week 5 Spiel letztes Jahr in Los Angeles und dem Week One Spiel 2017 von Bradford gegen die Saints. Es waren für mich so die 3 besten offensiven Spiele jetzt die letzten 3 Jahre. Und das eben, wie gesagt, jetzt eben auch mit in dieser Gruppe, auch mit den Schönheitsfehlern, dieser komischen Interception und auch dem Fumble am Ende von Madison, finde ich, war das halt ein unglaublich schön anzuschauendes Spiel, wo man ja auch irgendwie jeden reingekriegt hat. Ich meine, kann man irgendwie einen Spieler in der Offense nennen, der zu wenig genutzt wurde oder irgendwie gar nicht genutzt wurde, weil im Endeffekt Irv Smith hat auch seinen Catch gekriegt, seinen tiefen Catch. Rudolph ist zum ersten Mal in dieser Saison tatsächlich ein Teil dieser Offense gewesen. Im Running Game haben sich Cook und Madison wieder gut abgewechselt. Cook haben sie dieses Mal gut im Griff gehabt. Dafür hat Madison halt seine guten Läufe gehabt. Und da muss man halt wirklich sagen, da entwickelt sich doch wirklich ein sehr produktiver One-Two-Punch. Also ich glaube, da geht Madison auch dieses Jahr noch ein bisschen unter dem Radar, dafür, wie gut der bisher spielt. Und bei den Receivern ja auch. Olabisi Johnson hat seinen großen Third-Down-Catch gehabt. Und selbst, ja, Laquon Treadwell hat seinen ersten Season-Catch gehabt. Wobei ich glaube, dass er da ein bisschen Glück hat, weil ich hatte das Gefühl, der war mit seinem zweiten Fuß leicht draußen. Aber zu dem Zeitpunkt,
Ja,
ja.
bei Beefy Johnson war ich mir aber auch nicht sicher, ob das ein Catch war.
Doch,
Also,
den hätte ich
war
tatsächlich.
zumindest eine 50.
Den hätte ich tatsächlich gegeben, einfach aus dem Grund, dass der Ball zwar so komisch da drin hing, aber der hat sich nicht mehr bewegt. Das heißt für mich, dass er Kontrolle über den Ball hatte. Und auch als der Ball auf den Boden aufgekommen ist, fand ich, hat er sich nicht deutlich bewegt. Deswegen hätte ich den Catch tatsächlich gegeben. Aber den von Treadwell fand ich halt, da sah mir der Fuß doch leicht auf der Linie aus. Da reicht es ja selbst, wenn der kleine Zeh die Linie berührt, dafür, dass es eigentlich ein Incomplete Pass ist. Aber zu dem Zeitpunkt hatten die Eagles keine Timeouts mehr und somit auch keine Challenge. Dementsprechend.
War
Wollen
auch
wir.
nicht Game entscheidend.
Das ist richtig. Und da wollen wir doch unserem ehemaligen First Rounder auch seinen Catch gönnen.
Ja, ich bin BD Johnson gefällt mir grundsätzlich ganz gut als dritter
Oh
Receiver.
ja.
Ich glaube, da haben wir wieder einen Late Rounder, der uns Spaß machen könnte in der Zukunft. Hatte jetzt heute nicht so einen produktiven Tag. Ich glaube, außer dem einen Catch, den wir gerade besprochen haben, hatte er nichts. Aber grundsätzlich kann ich mir das gut vorstellen, dass der auch nächstes Jahr für die Vikings startet. Und dass wir da jemanden dritten gefunden haben, der zumindest verlässlich wieder ist.
Ja, auf jeden Fall. Und da bin ich halt auch wirklich der Meinung und war auch von Anfang an der Meinung, dass er da eigentlich die vielversprechendere Variante war als Dylan Mitchell, der ja ein paar Picks vorher gezogen wurde. Und man muss ja mal wirklich sagen, Spielmann hat einen erstaunlich guten Road Record, was Seventh Round Picks angeht. Wenn man mal in die letzten Jahre guckt mit Weatherly, mit Odenigbo, jetzt auch mit BC Johnson. Da sind, glaube ich, nicht viele Teams, die so viele Spieler aus dieser Runde rausholen, die tatsächlich auch noch irgendwo einen Impact haben.
Ja, das stimmt. Eric Wilson war meiner Meinung nach auch ein Sieben. Und
Ne,
nee, der war
der
undrafted.
war undrafted.
Der war undrafted. Ja, gucken wir mal nach vorne. Wir stehen jetzt mit 4-2 ganz gut da. Monday Night Football, also für deutscher Dienstag, Montag auf Dienstagnacht spielen die beiden Division-Rivalen Green Bay gegen Detroit gegeneinander. Wir werden danach Zweiter der Division sein, weil Chicago eine Bye-Week hat und spielen dann nächste Woche in Detroit, richtig? Ja, in Detroit spielen wir. Mal wie das Spiel zwischen Green Bay und Detroit ausgeht, ist es natürlich ein sehr wichtiges Spiel. Wir haben schon zwei Division-Niederlagen, spielen jetzt wieder auswärts, haben also alle drei auswärts. Oder haben danach, nach Sonntag, nur noch Heimspiele in der Division. Aber trotzdem wäre natürlich ein Sieg umso wichtiger. Siehst du uns da als Favoriten oder eher als Außenseiter?
Ich sehe das Spiel eigentlich komplett offen. Also wäre es in Minnesota, würde ich die Vikings als leichten Favoriten sehen. Aber da es in Detroit ist, glaube ich, ist das Ding komplett offen. Es ist ein Indoor-Game, was, glaube ich, den Vikings durchaus gut tut, weil wenn man auf die letzten Jahre guckt, muss man halt einfach so sagen, dass die Vikings deutlich besser Indoor gespielt haben als draußen. Letztes Jahr, wenn man mal zurückdenkt, hatten wir ja auch die Hail Mary gegen die Lions auf Kyle Rudolph. Deswegen auch da ein paar nette Erinnerungen. Aber ich denke, die Lions sind schon doch ein echt gutes Team dieses Jahr und werden auch die nächste sehr große Herausforderung sein. Ich glaube, wenn man jetzt auf 5-2 geht mit einem Sieg in Detroit, dann wäre das doch schon ein sehr, sehr großer Schritt. Nicht, vielleicht nicht unbedingt Richtung Division-Sieg, aber zumindest schon mal Richtung im Playoff-Rennen auf jeden Fall. Und dann hätte man wie du schon sagst, nur noch Division-Heimspiele. Und ich glaube, dass die Teams in der NFC North sich viele Spiele untereinander wegnehmen werden. Also ich glaube, dass kein Team da so einmal durchzieht mit 5 und 1 oder 6 und 0 gegen die Division, sondern da werden wir eher eben 4 und 2, 3 und 3 in den Division Records untereinander jeweils sehen, weil diese Division einfach so ausgeglichen ist und da wäre halt ein Auswärtssieg in Detroit doch extrem wichtig, dass man da nicht auf 0 und 3 droppt.
Ja. Das stimmt.
Aber ich glaube, auf dieses Spiel werden wir eben auch nächste Woche dann noch deutlich dann noch ausgiebiger zu sprechen kommen im Talk nächste Woche. Deswegen glaube ich, brauchen wir das jetzt hier nicht zu sehr anschneiden. Ansonsten würde ich sagen, genießen wir jetzt noch den restlichen Footballabend. Ich habe hier gerade noch Red Zone laufen. Das sind auch ein paar nette Spiele, die hier aktuell laufen. Vor allem das Matchup zwischen McVay und Shanahan ist natürlich gerade für die Liebhaber des gepflegten Offense-Footballs etwas sehr Interessantes. Auch für uns im NFC-Playoff-Rennen. Moment interessant, dass die Jets gerade ihren zweiten Touchdown gegen Dallas gemacht haben und da jetzt mit 13-3 vorne liegen, je nachdem, wie der Extrapunkt jetzt geht. Auch das ist ja definitiv eine Mannschaft, die wir im Wildcard-Rennen auf jeden Fall beachten müssen.
Ja, sicher nicht. Wobei in der Division, ja, wir haben ja die Eagles geschlagen, also viel Konkurrenz gibt es ja erstmal nicht in der NFC East.
Das ist, glaube
Aber
ich,
ja, ist.
echt dieses Jahr auch die mit Abstand schlechteste NFC Division.
Ja.
Weil die Saints in der NFC South sehen ja wieder sehr gut aus. Generell in der NFC South auch die Buccaneers haben ja gar nicht so schlecht ausgesehen. Abgesehen von heute mit den 5 Interceptions in London.
Wenn dann eher die Panthers wurden, aber das. Also, Stand heute würde mich wundern, wenn keine Wildcard aus der NFC Nord kommt. Aber.
Das ist definitiv richtig. Die Frage ist, glaube ich, dieses Jahr eher, ob es eine oder zwei Wildcards in der NFC North werden. Und tendenziell würde ich im Moment eher nur auf eine gehen, weil man halt mit San Francisco und Los Angeles zwei, vielleicht sogar drei sehr starke Teams, wenn man Seattle dazu zählen will, wobei ich Seattle nach wie vor als nicht so gut sehe, wie es der Record suggeriert.
Ja, aber sie gewinnen aktuell wirklich ihre Spiele und also die NFC North und NFC West sind auf jeden Fall wirklich bombastisch dieses Jahr. Und gut, wir sind jetzt in Week 6, kann sich noch einiges ändern. Aber das wären jetzt so meine beiden Kandidaten für die
Auf
Wildcard.
jeden Fall.
Ist jetzt auch keine Bold Prediction aktuell.
Ja.
Okay.
Ja, dann würde ich sagen, viel Spaß noch beim Gucken, auch an alle Zuhörer. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder beim Purple People Talk vor dem Spiel gegen die Detroit Lions. Score und schlaf gut.
Gute Nacht.